Stunde schenkst der Sammlung im Hören deines Wortes und bitten dich, dass du uns durch den Heiligen Geist jedem etwas, dem einen dies, dem anderen das, offenbaren mögest, dass wir gefestigt werden mitten in dieser Welt der Verwirrungen und Verführungen, fest gegründet zu werden, im lebendigen Glauben gebunden an Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Amen.
Der Referent des heutigen Tages war gestern Abend schon unter uns, Bruder Muhl. Ich freue mich, dass er da ist. Ich heiße ihn herzlich willkommen. Ich möchte sagen, diese beiden Brüder, Dieter und Muhl, haben sich wohl von uns allen am meisten mit dem prophetischen Wort und den Dingen, die uns alle in dieser Zeit bewegen, beschäftigt. Ich persönlich habe in den letzten Jahren besonders durch diese beiden Brüder viele Denkanstöße bekommen und bin für diese Denkanstöße zum weiteren Forschen in der Heiligen Schrift immer sehr dankbar. Und ich hoffe, dass wir auch in dieser Stunde, wie gestern, Denkanstöße zum Forschen in der Heiligen Schrift empfangen werden. Darf ich dich bitten, Arthur?
Unser Thema für diese Israel-Konferenz: Chronometer Gottes und die Uhr Israels. Bruder Luban hat mich gefragt um die Themen. Er hat reichlich lange darauf warten müssen.
Wie ich es gewohnt bin bei Arthur Muhl.
Dann war mein Herzensanliegen, dass anlässlich einer Israel-Konferenz auch ein zeitprophetisches Thema zur Sprache kommt. Also Chronometer Gottes, das heißt ja maximale Präzision in Zeitfragen, das ist ein Chronometer. Wir Schweizer sind ja da weltberühmt, nicht? Herstellung von prächtigen Uhren. Chronometer Gottes und die Uhr Israels. Wir werden sehen, die Dinge sind unlösbar miteinander verbunden, nämlich Gang der Gestirne als Originalchronometer Gottes und Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte. Unlösbar miteinander verbunden, in göttlicher Ordnung. Chronometer auf Deutsch, Zeitmesser. Der Chronometer Gottes aber ist weit mehr. Er misst nicht nur die Zeiten und Zeitpunkte, sondern er bestimmt die Zeiten und Zeitpunkte. Und nach diesem Originalchronometer unseres Gottes haben sich auch unsere Schweizer Chronometer zu richten. Dann ist alles nichts. Die Sonne geht unter, wann sie will, geht auf, wie Gott will, alles nach göttlicher Zuvorbestimmung. Ich darf so sagen, nachdem Gott aller Herzensüberlegungen erforscht hatte, schon vor Grundlegung der Welt, Überlegungen des Herzens, die Sache des Menschen sind, er kann sich darin entscheiden, für das oder für das. Nachdem Gott das erforscht und gewusst hat, hat er seinen Ratschluss festgelegt, was alles geschehen soll, darf, muss, seinen Ratschluss festgelegt. Und nachdem er seinen Rat, wenn ich merke, die Aufmerksamkeit der Geschwister lässt nach, dann schweige ich. der Schafen etwas verloren ginge.
Sonst stimmt nachher der Chronometer nicht mehr.
Übrigens, es ist jetzt 10.15 Uhr oder 14, sowas, nicht?
Bei ihm muss man aufpassen, dass der Chronometer nicht überzogen wird.
Nachdem Gott die Herzensüberlegungen seiner Geschöpfe erforscht gekannt hat, hat er in seinem Ratschluss bestimmt, was von den Entwürfen der Herzen seiner Geschöpfe zustande kommen darf und was nicht. Das macht seinen Ratschluss aus. Und nachdem sein Ratschluss festgelegt war, erst hat er seinen Chronometer gebaut, Gang von Sonne, Mond und Sternen, der nun, was nun die Zeiten und Zeitpunkte des Ablaufes betrifft, hier die Dinge bis auf Bruchteile von Sekunden festhält, ordnet. Und dieser Chronometer Gottes, Gang, Stellung von Sonne, Mond und Sternen als Zeitbestimmung, dieser Chronometer Gottes beherrscht alles auf unserer Erde. Erstens eben die Zeitdauer und die Zeitpunkte. Zweitens die Zeitart oder den Zeitcharakter. Ich nenne die Dinge zuerst. Drittens den Zeitinhalt. Viertens die Zeitrhythmen. Vollmond zu Vollmond, Monat um Monat, Sabbat für Sabbat, Jahr für Jahr sind das Rhythmen, die sich genau wiederholen. Bitte. So arbeitet unser Gott. Und wenn wir genau hinsehen dürfen, sind es alles von Gott bestimmte Siegner-Rhythmen. Wir werden das noch sehen. Das war auch drittens. Die Zeitrhythmen.
Siebner-Rhythmen. Sieben.
Siebner-Rhythmen. Viertens, die wunderbaren Festzeiten, nicht Israel, sondern was sagt Gott?
Meine.
Mose, das sind meine Feste. Das sind die Feste Gottes, die ihr beachten sollt. Das sind meine Feste. Und diese Feste Gottes sind an seinem Originalchronometer aus exakteste vorgezeichnet, bestimmt. Festzeiten Gottes sind, so wunderbar sie an und für sich schon in irdischer Erfüllung sind, Sabbat für Sabbat, sieben Sabbate, Fest der Sabbate, dann Pfingsten im Neuen Testament, das Fest der Sabbate. Gott hält sich genau daran. Alles genau nach Gang von Sonne und Mond. Das stimmt. Dann kommt im siebten Monat, kommen die Schlussfeste, die dritte Festgruppe. Dann kommt das siebte Jahr, Sabbatjahr. Da müssen siebenmal sieben Jahre gezählt werden. Dann kommt ein Halbjahr. Dann kommt eine Halbjahrwoche. Dann kommt 1000 Jahre als nächste Einheit. Und 1000 Jahre sind vor Gott nur wieder wie ein Tag. Und jetzt können wir wieder von vorn anfangen. Dann sind 7000 Jahre eine Gotteswoche. Von sieben Gottestagen. Dann jetzt die Einzelheiten. Wie dieser Originalchronometer Gottes alles beherrscht. Wir denken an das Wort im Buche Hiob, wo Gott den Hiob, der ja noch keine Bibel in seiner Hand hatte, er lebt in einer Zeit, da die Menschen noch keine Schrift Gottes in der Hand hatten, wie alle Patriarchen, da unterhielt sich Gott mit denen, die mit ihm wandelten, über seine Gottesschrift in Herrlichkeit, Sonne, Mond und Sterne. Die Himmel sind die Bibliothek der Herrlichkeit Gottes, Psalm 19. Luther, die Himmel rühmen des ewigen Ehre. Elberfelder, die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes, weiß was. Ja. Hebräisch, die Himmel sind die Bücherei der Herrlichkeit Gottes. Und die Feste verkündet seiner Hände Werk. Und dann ein Tag meldet, berichtet, erzählt, bekundet und so weiter. Das ist eine Sprache Gottes, ja, am Originalchronometer, bitte. Ein Zürcher Astronom hat gesagt, meine Damen und Herren, Ihre Uhren am Handgelenk sind nichts anderes als der Sternhimmel am Handgelenk. Der Sternhimmel am Handgelenk. So was. Ihre Uhren am Handgelenk sind nichts anderes als der Sternhimmel am Handgelenk. Bitte. Eine mechanische Kleindarstellung des Originalchronometers Gottes. So. Und so lesen wir in Hiob 28, knüpfst du das Gebinde des Siebengestirns, lösest du die Festung des Orion, führst du den großen Bären heraus samt seinen Söhnen, oder führst du die Bilder des Tierkreises heraus zu ihrer Zeit, oder bestimmst du ihre Herrschaft über die Erde? Also steht so geschrieben, so steht geschrieben. Bestimmst du ihre Herrschaft über die Erde? Jetzt müssen wir nur noch wissen, dass wie hier, wir sehen ja nur das Zifferblatt hier bei der Uhr, vorerst nicht. Das Sichtbare. Und ein Zeiger, ein Zeichen geht 12-mal schneller als das andere hier, stimmt's? Ja. Also genau Abbild von dem, was am Himmel vor sich steht. Der Mond geht 12-mal schneller als die Sonne, über die 12 Sternbilder. So. Original. Hier Darstellung. Aber wir müssen ja schon als Kind lernen, dass wir das Sichtbare, das Zifferblatt und die Zeiger kennen, verstehen lernen, nicht? Der Säugling ist erst einverstanden, wenn es Tick-Tack macht. So. Und so sind wir, darf man sagen, wir formen alles, darf ich sagen, Säuglinge. Ja, in dieser Hinsicht, was Verständnis, göttliches Verständnis von der Bedeutung des Ganges von Sonne, Mond und Sterne betrifft, sind wir da Säuglinge. Zähle mich auch noch dazu. Aber wir haben noch nicht mal gemerkt, dass Tick-Tack macht. Ne? Das heißt, dass hier die göttlichen Zeiten und Zeitpunkte fixiert sind, in einer Originalität und Treffsicherheit, eben wie nur unser Gott es kann. Jetzt, was beherrschen die alles? So. Am besten Schriftwort. Was ist das? 1. Mose, ja, nach der Sintflut, 6 oder 8. Ja, letzter Vers vom 8. Kapitel 1. Mose, das wunderbare Wort. Forthin alle Tage der Erde sollen nicht aufhören. Jetzt kommen 4 Paare, 8 Stücke. Das erste Paar heißt Saat und Ernte. Haben die etwas mit Stellung von Sonne und Mond zu tun? Oder kann ich säen, wie und wann ich will? Kann ich ernten, wann ich will? Saat und Ernte, erstes Paar. Frost und Hitze, hat das mit so einem Mond etwas zu tun? Ich stelle extra blöde Fragen jetzt, nicht? Dass wir es dann endlich merken. Jetzt Januar, eine Vollmondnacht im Januar, wird es dann kalt. Maximal. Sommer und Winter hat das auch mit Sonne und Mond etwas zu tun. Tag und Nacht sowieso nicht. Aha. Und was nun in diesen einzelnen Dingen alles liegt, an übrigen Dingen, die alle vom Gang der Gestirne abhängig sind, beherrscht werden. Was die Zeitart betrifft, den Zeitcharakter, haben wir jetzt beachtet.
in 1. Mose 8, Vers 22. Saat und Ernten, Frost und Hitze und so weiter. Was den Zeitinhalt betrifft, ja, da passt am besten Saat und Ernten. Jetzt aber, wie ist auf unseren Weltmeeren mit Ebbe und Flut? Sind da auch genaue Rhythmen vorhanden, die vorausberechnet werden können? Ja, wieso? Die zuverlässigsten Zeitpropheten, was die Zukunft betrifft, sind unsere Astronomen. Warum? Wenn sie einmal einen Rhythmus kennen von Sonne oder Mond oder eines der Planeten und der Kometen, dann wissen die genau auf Bruchteile von Sekunden, nach so und so viel Zeit steht er wieder da, kommen die wieder zusammen, gehen die auseinander, beherrschen die die Situation oder sind nicht zu sehen und so weiter und so weiter. Ebbe und Flut, genau nach Stellung von Sonne und Mond. Sind die beiden Phasen, Neumond, wenn der Mond bei der Sonne steht, sieht man nichts von ihm. Dann ist Flut an der Stelle auf der Erde. Wieder bei Vollmond. Das ist die Oppositionsstellung von Sonne und Mond. Die Sonne geht blutrot unter, der Vollmond steigt blutrot im Osten rauf. Die Sonne hat einen Tiefpunkt erreicht für jeden Beobachter und der Mond beherrscht Punkt Mitternacht die Situation. Die Himmel erzählen, haben wir mal schon etwas erzählen gehört, was die da erzählen? Was die melden, was die kundtun, was die offenbaren? Nein, noch gar nichts. Und das ist das Buch der Herrlichkeit unseres Gottes. Und das hier ist das Buch der Niedrigkeit unseres Gottes. Und die beiden Bücher ergänzen sich zur Gesamtoffenbarung unseres Gottes. Und dieses Buch der Niedrigkeit belehrt uns über die göttliche Bedeutung des Buches der Herrlichkeit. Und das Buch der Herrlichkeit verklärt uns das Buch der Niedrigkeit. Würde es sich also lohnen, sich etwas mehr mit diesen Zusammenhängen zu befassen?
Oh ja.
Ah, wunderbares Echo. Dann haben wir entsprechend den ganzen Gang der Schifffahrt und des Fischfanges, ist alles von Ebbe und Flut. Ich kam mal von England zurück nach Belgien, da konnten wir etwa 4-5 Stunden nicht landen, weil Ebbe war. Ne? Ja. War es für General Eisenhower von Wichtigkeit zu wissen, wann Ebbe und Flut ist bei der Invasion? Da, damals. Musste er sich erkundigen, wie stehen Sonne und Mond, um alles genau zu wissen. Das heißt jetzt Kriegführung. Kriegführung. Was war damals beim Yom Kippur-Krieg? Was haben die Ägypter genau beobachtet? Wo der Mond steht und wo, wenn die Sonne untergeht. Und dann genau auf die Minute. Das ist alles biblisch begründet, nur kennen wir die Dinge nicht. Die ganze Witterung, Thermometer, Barometer, Hygrometer, Verteilung der Pflanzen und Tierwelt auf der Erde, bitte, bitte, wer beherrscht das? Ja? Durch die Ordnung Gottes. Vielleicht dürfte das genügen. Aha, und dann die ganze Orientierung, bitte. Sonnenaufgang, vorn, Osten, Höchststand, Untergang, Tiefstand. Nicht nur während einem Tagesumlauf, sondern auch Jahresumlauf. Nicht? Sonne während einem Jahr hoch, langsam wieder tief, wieder hoch. Dann Tag und Nacht gleiche, erreicht die Sonne im Frühjahr den Himmelsäquator, genau über unserem irdischen Äquator. Dann haben wir auf der Erde Tag und Nacht gleiche, im Herbst wieder Tag und Nacht gleiche. Und jetzt kommt das Wunderbare, jetzt kommt Chronometer Gottes und Uhr Israel. Weil die Feste Gottes sich nach dem Chronometer Gottes richten, was Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Hat Israel, wenn es schon die Feste Gottes beachten und feiern will, haben die ja tausend Jahre lang nicht gemacht. Wo steht das? Ich glaube, in Nehemia 8. Haben sie endlich ein Laubhüttenfest gefeiert, welches seit den Tagen Josuas nicht mehr gefeiert worden ist. So was. Nein, sag's das lieber nicht. Aha. Diese Verbindung des Chronometer Gottes mit der Bestimmung der Zeiten und Zeitpunkt der Feste Gottes, ich habe gesagt, die an und für sich schon wunderbar sind, bilden andererseits nur wieder das Programm für den ganzen Heilsplan Gottes. Die Festordnungen Gottes in Israel sind nichts Geringeres als den gesamten Heilsplan Gottes in einem Festprogramm festgehalten. Sag ich mal Halleluja, ja? Weil man...
Halleluja!
Au! Habt ihr das gehört? Nein. Ja gut, dann ist besser. So, und jetzt hören wir zwei Fachleute, einen Astronomen von Format, der nicht mehr lebt, in Berlin, namens Henseling. Da habe ich vor Jahrzehnten schon seine Jahrbüchlein gelesen. Ein Mann, der noch Zeit hatte, die Dinge einmal einfach auf sich wirken zu lassen, darüber nachzudenken und zu staunen und etliches in wunderbare Worte fassen zu können. Das Schönste darf ich jetzt gar nicht vorlesen, sondern nur eine Zusammenfassung. Er schreibt: Die Gestirne waren es, an deren Stand und Gang mit den Tages- und Jahreszeiten man allmählich lernte, dass die Welt anders ist als beständig drohende Willkür, sondern von großen Wandlungsgesetzen beherrscht, denen alles unterworfen ist und niemand und nichts sich entziehen kann. Also, die Gestirne waren es, die einer Menschheit erzählen konnten, dass alles wunderbar geordnet ist. Ein Gang der Zeiten in Rhythmen, in Ordnungen. Und wir dürfen dann noch hineinsehen in die wunderbaren göttlichen Bedeutungen. Dann steht vor uns der Name eines prächtigen Schriftauslegers namens Gelesnow. In einem Buch Die kommende Endzeit und ihre Schrecken schreibt er, das ganze bunte Gemälde der Geschichte mit seinen Myriaden von Begebenheiten ist erlassen, gekennzeichnet und gemessen durch die Maße Gottes in Beziehung zu Daniels Volk, Stadt und Tempel. Diese abgemessene Prophetie gestaltet die Zeiten, Jahreszeiten, Zeitalter und die Enden. Die Prophetie selbst ist geformt durch das siebenfache Gesetz des Sabbat und Jubeljahrs. Diesen wiederum dienen als Grundlage die von Gott geordneten Bewegungen von Sonne, Mond und Planeten seines großen Chronometers, gegeben für Zeichen, Zeiten, Jahreszeiten und die Geschichte und die Astronomie sind Teilgefüge eines zusammengehörenden Ganzen, ein organischer Bau, beherrscht durch eine göttliche Zuvorbestimmung. Zeugnisse von zwei Männern. Und nun ein Überblick, eine Zusammenfassung, was da alles vorliegt, vorerst in diesem Chronometer unseres Gottes. Erstens befindet sich oder hat Gott uns in seinem Wort eine Fülle von biblischen Zeugnissen gegeben. Und da haben wir zweitens folgende Tatsache vor uns, dass das Gesetz vom Sinai verbietet dem Israeliten, sein Angesicht gen Himmel zu richten, um Sonne, Mond und Sterne zu sehen. Mit welcher Begründung? Gefahr der Anbetung. Also verbietet das Gesetz. Was macht der Glaube? Genau das Gegenteil. Abraham wurde gestärkt im Glauben, wodurch? Dass Gott ihm sagt, komm mal heraus aus deinem Zelt, blicke mal in den Himmel, kannst du das Inventar aufnehmen von Sonne, Mond und Sternen? Denn also, bitte, also wird dein Same sein, und wir beschränken uns in Bezug auf das also, auf welche Gegebenheit, Möglichkeit? So unzählbar wird dein Same sein. Nein. Kannst du das Inventar der Sterne aufnehmen? Buchhalterisch, Inventar, nach Maß, Zahl und Gewicht und Name, das ist ein Inventar, bitte. Sonst ist kein Inventar. So. Nach Maß. Kennst du die Ordnungen von Sonne, Mond und Sternen, die ich gesetzt habe? Nein. So. So wie die Ordnungen von Sonne, Mond und Sternen und die Erde gelagert sind, also wird dein Same auf der Erde sein. Eine Verheißung an Abraham von Gott. Was macht Abraham? Woher kam er, Abraham? Aus Ur in Chaldäa. Da sagt der eine dieser beiden, der sagt, die uralte astronomische Wissenschaft der Chaldäer, um die können wir sie heute, wir modernen Astronomen, noch beneiden. Woher die Kenntnisse hatten, wissen wir nicht. Und die sonderbaren Sternnamen, deren wir uns heute bedienen, woher die kommen, wissen wir auch nicht. Wissen wir das auch nicht? Woher die sonderbaren Sternnamen kommen? Der da Buch führt über das Inventar der Sterne und sie alle nennt mit Namen. Da haben wir Zähler und Nenner. Buchrechnung. Jawohl. Das Leidwesen der ganzen astronomischen Weisheit und Wissenschaft besteht in der maximalen Zwangslage von Bruchrechnung. Gott tut uns nicht den Gefallen, dass jetzt Sonne und Mond schön brav nach einem Jahr genau wieder am gleichen Punkt stehen. Und da bleiben immer Differenzen übrig. Kleine Differenzen. Aber die kleinen Differenzen benutzt Gott, die summieren sich, dass jetzt die großen Zeiten zustande kommen. Wenn die Differenzen sich wiederholt haben, summiert haben, bis sie wieder noch wunderbarer eine Zeigerstellung, eine gemeinsame einnehmen. Dann hat Gott ganze Zeitalter festgelegt an seinem Originalchronometer. Und so weiter. Gibt es in unserem Leben auch kleine Differenzen?
Oh ja.
So. Summieren Sie die sich gelegentlich auch. Aber nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und dann ist ein wunderbarer Zeitpunkt gekommen, wo das Gott wunderbar alles ordnet, löst, herrlich macht. Und das erzählen die Himmel schon längst. Also, das Gesetz verbietet, die Dinge anzusehen, so sind die meisten Gläubigen unter Gesetz. Unter der Gnade gilt, blicke doch den Himmel. Und was? Da haben wir Abraham vor uns nicht. Also wird dein Same sein und er glaubte, jetzt als Chaldäer, deshalb habe ich da gesagt, ne? Der wusste mehr von Sternkunde als wir, der Abraham. Ja. Deshalb hat Gott ihm diese Glaubensstärkung gegeben, nicht? Blicke gen Himmel. Der diese Dinge geschaffen und geordnet hat, ist es, der dir sagt, der aus deinem Leibe noch kommende, du Hundertjähriger, ne? Der wird der Erbe sein. So. Und er, Abraham, glaubte, als Chaldäer konnte der nicht anders. Der Gott, der das geschaffen hat, wenn der das mir sagt, dann klappt's. Ja. Und Gott rechnete ihm diesen Glauben zur Gerechtigkeit. Da konnte Abraham nicht mal Atem holen, geschweige denn ein Werk tun, war er von Gott selbst schon gerechtfertigt. Der Glaube, ebenfalls David, den zitiert Paulus auch im Römerbrief. Gleich wie David die Gerechtigkeit und Herrlichkeit des Menschen preist, dem Gott die Sünde nicht zurechnet, Gnade, was erlebt David in Psalm 8. Wenn ich anschaue deine Himmel, den Mond und die Sterne, die du geschaffen hast, was ist da der Mensch? Nix. Was? Was ist nur mit dem Menschen, dass du auf ihn Acht hast? Ja, du großer Gott, hast noch Zeit für mich? Hat Gott auf David geachtet? Hat er sich seiner angenommen? Aha. Auf diese bange, wunderbare Herzensfrage des David antwortet Gott wie? Ich habe den Menschen für kurze Zeit unter die Götter erniedrigt. Was sind das für Götter? Hohe Engel, Fürsten und Majestäten. Geht aus Hebräer 2 hervor. Da wird diese Psalm 8 Stelle zitiert. Nur für kurze Zeit. Du hast ihn aber den Menschen bestimmt zum Herrscher über alles übrige Werk deiner Hände. Aber damit das einmal ein Herrscher werden kann nach meinem Herzen, muss dieser von mir bestimmte Herrscher über alles mal den tiefsten Weg durchschreiten, in die tiefsten Tiefen geführt werden. Also wenn ich, der Glaubensmann David, deine Himmel anschaue, den Mond und die Sterne, war das Tag oder Nacht, als er den Mond und die Sterne angeschaut hat, wie deine blöde Frage? In der Nacht. Da gab Gott die Antwort, die große Orientierung. Ich habe die Menschheit, natürlich um des Falles willen auch, ne, der Lösung von mir, unter die Götter erniedrigt. Das sind die Kosmokratoren, die Weltbeherrscher der Finsternis und so weiter, wie Paulus sie nennt. Dann haben wir weiter schon gehört, dass dieses wunderbare Geschehen im Weltall, in der Welt der Gestirne, das Offenbarungsbuch der Herrlichkeit unseres Gottes ist, Psalm 19. Dass diese unzählbare Schar und von Gott geordneten Gänge und Stellungen von Gott alle, jeder Einzelne, mit einem göttlichen Namen versehen worden ist. Und unsere Bibel erzählt uns und bezeugt uns nicht wenige dieser gottgegebenen Namen der Gestirne. Hat dann ein jedes Gestirn eine göttliche Bedeutung, wenn Gott jedem Einzelnen einen Namen gegeben hat? Jawohl. Wäre schön, wenn wir die Bedeutung kennen würden. Dann könnten wir anfangen, das Zifferblatt des göttlichen Originalchronometers kennenzulernen. Nicht nur Tick-Tack zu hören. Und wie wir hier uns begnügen, wenn wir da das Zifferblatt lesen können. Also, sind die Zeiger schuld daran und das Zifferblatt, wie viel Zeit es ist? Nein, gar nicht. Das ist ja dann nur eine Nachahmung vom Original. Ja. Ist hinter dem Zifferblatt auf unseren Uhren auch noch etwas Unsichtbares vorhanden? Wieder so eine blöde Frage. Aha, die Hauptsache. Und so bildet der sichtbare Teil des Originalchronometers Gottes nur das Zifferblatt für uns Erdbewohner ringsum. Das Unsichtbare dahinter ist der Gang der Fürstentümer und der Gewalten, von Satan bis zum letzten dienenden Engel. Gibt es Sternfamilien, Gruppen ganz besonderer Art? Ja? Gibt es in der Sternenwelt, in der Himmelswelt unter den Engeln und Fürstentümern und Gewalten auch Ordnungen? Herrscher, Oberste über 10.000, Oberste über 1.000, Oberste über 500, über 100, über 10 und so weiter. Also, jetzt ist das wunderbar. Stimmt das, was wir auf dem Zifferblatt mit den Zeigern sehen, mit dem genau überein, was dahinter im Uhrwerk vor sich geht? Blöde Frage. Nummer 7, nicht?
Unlösbar.
Unlösbar, bitte. Und so stimmt der Gang der sichtbaren Gestirne genau überein mit dem, was im Unsichtbaren, im Weltall unter den Geistern vor sich geht. Jetzt habe ich aber was gesagt. Stimmt bei unseren Uhren? Bitte, Handgelenk. Chronometer Gottes am Handgelenk. Ja, wenn das so ist, ist das ein bisschen etwas anders als der Humbug der Astrologen. Das sage ich mal deutlich. Als Kenner der göttlichen Bedeutung. Muss ich mal deutlich sagen. Zum Glück hat ein Pariser Astrologen das Astrolog selber gesagt. Das ist der Quatsch, hat er gesagt. Und hat, irgendwie wurde der erleuchtet und kam ein wenig auf die Spur göttlicher Bedeutung. Hat gesagt, das ist Quatsch. Pariser abschriftlich. Pariser Astronom. Astrologe. Dankeschön. Weiter. Wir haben gehört, der ganze Ratschluss Gottes, was die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, sind an diesem Originalchronometer Gottes festgenagelt. Entsprechend auch eben den Festzeiten in Israel. Und die Tatsache, dass die Feste Gottes dem Volke Israel anvertraut, nun eben dieser Originalchronometer Gottes, in dem die Feste Gottes festgelegt sind, die er dem Volk Israel übergeben hat, damit ist Israel automatisch zur irdischen Uhr Gottes geworden. Verstehen wir? Mit den Festzeiten, mit der Festzeitenordnung. Also wird ein Same sein. Jetzt darf ich nur schnell hinwerfen. Übereinstimmung mit Israel. Kaum waren die 12 Söhne des Vaters Israels, also Jakobs, da. 12. Nicht? Waren es 12. Da hat der Träumer, der daherkommt, namens Josef, einen Traum. Was sieht er? Die 12 Söhne, das ganze Haus Israels, Sonne, Mond und Sterne. Hat Gott das so verheißen? Also, wie ich die Ordnung von Sonne, Mond und Stern da oben geordnet habe, so wird seine Nachkommenschaft, dein Same, geordnet sein da oben. Schon hat er den Traum. Kaum ist das Haus Israel in den im ersten Grundgefüge da, nicht? Erste Familie Gottes, Israel, Sonne, Mond und Stern. Nicht zu machen. Weiter. Hat Gott dem 40 Jahre durch die Wüste wandernde Volk Israel eine ganz bestimmte Lagerordnung zugeteilt, angewiesen. Jawohl. Und zwar nach welcher Maßgabe, nach was für Blickrichtungen oder Gegebenheiten? Aha. Hatte Judas sich nun einmal gefallen zu lassen im Osten der Stiftshütte? Die Stiftshütte war ja der Mittelpunkt der ganzen Lagerordnung. Juda hatte die Weisung, im Aufgang der Sonne sich zu lagern. Ruben im Süden, Josef im Westen, Dan im Norden. Also Aufgang der Sonne, Höchststand der Sonne, Untergang der Sonne, Tiefstand der Sonne. Hat sich Israel nach diesen göttlichen Ordnungen zu richten gehabt. Ich habe jetzt nur die 4 von den 12, die 4 Führerstämme erwähnt. Juda im Osten, Ruben im Süden, Josef im Westen, Dan im Norden. Aber weil sie als 4 Führerstämme genannt werden in der Lagerordnung, denen sich je 2 weitere Stämme zuordnen mussten oder zugeordnet wurden. Also, im Osten war eine Gruppe von 3 Stämmen. Im Süden eine Gruppe von 3, im Westen eine Gruppe von 3, im Norden eine Gruppe von 3 und die Mitte die Stiftshütte. Und wenn wir jetzt diese 4 Lagerpunkte uns vorstellen, dann führten von der Stiftshütte aus diagonal die Straßen, die Bewegungsmöglichkeiten, nicht? Für alle Bedürfnisse hinausgehen außerhalb des Lagers von der Stiftshütte. Eine wunderbarste Lagerordnung und jetzt kommt: Also wird ein Same sein, man staune, wird Juda in der Schrift verglichen mit einem Löwen? Ich sage nein. Das reicht noch nicht in dem Sinne, nein. Juda ist eine ganze Löwenfamilie. Juda ist ein Löwe, ist eine Löwin, ist ein junger Löwe. Also eine ganze Löwenfamilie. Juda. Ruben, ein Mann, überwallend wie die Wasser, steht so geschrieben. Jawohl. Josef, sein ist die Majestät des Erstgeborenen seines Stiers. Dann Skorpion, Schlange, bringt Reiter zu Fall. Hat jemand etwas gemerkt? Lagerordnung der Vier, nach Stellung der Sonne da unten, mit vom Geiste Gottes zusätzlich gegebenen Namen. Löwe, Mensch, überwallen Sie die Wasser, Stier, Skorpion. Noch niemand was gemerkt.
Tiergeister.
Bitte?
Tiergeister.
Bitte, da oben sind auch im rechten Winkel ein Löwe, ein Wassermann, überwallen wie die Wassermann, ein Stier und ein Skorpion. Hat jemand etwas dagegen? Nützt nichts, Mensch. Nützt nichts. Bitte, bitte. Also wird dein Same sein und die Namen sind die, die Gott gegeben hat. Deshalb kann der Astronom schreiben, woher die kommen, wissen wir nicht. Die gehen zurück seit Menschengedenken. Ich habe die übrigen Namen der Stämme und ihre Vergleiche geprüft. Großartig, großartig. Nichts zu machen. Und ihr Lieben, das geht auf der Erde. Da haben wir die Dinge, wir haben den Menschen, wir haben den Löwen, wir haben den Stier und so weiter. Skorpion, Schlange, Adler, alles da. Nach Hesekiel 1 befinden sich Lebewesen zwischen der Erdoberfläche und der Bahn des Mondes. Hesekiel 1, genau beschrieben. Genau beschrieben. Das sind auch vier lebendige Wesen. Zum Unterschied von den lebendigen Wesen, die am Throne Gottes oben sind, wo jeder ein Angesicht hat, haben die hier unten jeder vier Angesichter. Aber jeder der vier hat wieder jeder einzelne ein Angesicht eines Löwen, eines Stiers, eines Adlers und eines Menschen. Das sind also 16 Angesichter. Das sind Lebewesen aufgezählt und genau beschrieben. Bitte. Das sind die den Luftraum, also wie die Wissenschaft von Stratosphäre und Ionosphäre und weiß was für Sphären da spricht, nicht? Bis zur oberen Sphäre, die reicht gerade noch bis zur Mondbahn, nicht?
Bitte Kassette wenden.
Bitte. Das sind die den Luftraum, also wie die Wissenschaft von Stratosphäre und Ionosphäre und weiß, was für Sphären da spricht, nicht? Bis zur oberen Sphäre, die reicht gerade noch bis zur Mondbahn, nicht? Die ist gefüllt mit unsichtbaren Lebewesen, die das ganze irdische Geschehen kontrollieren. Bitte, da haben wir jetzt einen Blick in die unsichtbaren Kräfte, nicht wahr? Die da um unsere Erde lagern. Und dann darüber die gewaltigen Heere der Himmel zwischen den Sternen und was da an Welträumen alles noch vor uns liegt. So haben wir achtet Ordnungen der Gestirne, Ordnungen Israels, aber auch den Nationen hat Gott das ganze Heer der Himmel zugeteilt. Worunter besteht denn das Heer der Himmel? Erstens Sonne, Mond und Sterne, Doppelpunkt, das ganze Heer der Himmel. Zweitens, ich sah den Herrn auf seinem Throne sitzen und alles Heer der Himmel vor ihm versammelt. Sind das auch nur Sonne, Mond und Sterne? Nein, das sind jetzt die Lebewesen, für die Sonne, Mond und Sterne nur Zeichen, göttliche Zeichen sind, das Zifferblatt. Ich darf da ein sehr prächtiges Modell oder einen Hinweis anführen, der uns die Situation noch von einer anderen Seite erklärt. Also, Gang der sichtbaren Gestirne einerseits und Vorgänge im Übrigen für uns unsichtbaren Weltall. Großbahnhof Zürich oder wenn ihr wollt Frankfurt. Der Chef der Riesenbahnhofanlage übersieht er mit seinen Augen die ganze Anlage, ob alles recht geht? Antwort, nein. Unmöglich. Aber, was hat er in seinem großen Büro? Eine riesen Lichtsignalanlage. Sieht er hier an den Lämpchen, die aufleuchten, oder was da sich bewegt, ne? Sieht er hier auf einen Blick die gesamte Sache vor sich? Aha. Da sieht er an dieser von Menschen geschaffenen Lichtsignal, Signale sind ja Zeichen, nicht? Licht,
Lichtzeichen an dieser von Menschen geschaffenen Lichtsignalanlage erkennt er die ganze Situation des Bereiches, für den er verantwortlich ist, ne? Den er aber nicht sieht. Ist für ihn sichtbar gemacht an dieser Lichtsignalanlage, was im großen Bereich des Riesenbahnhofs, der Riesenbahnhofanlage steht und geht. Bitte. Und so sind unsere Sterne auch eine Lichtsignalanlage. Steht auch, sie seien zu Zeichen, zu Signalen. Steht das nicht geschrieben? Ah ja, also. Aber bitte keine Angst davor. Ist ganz gewaltig wunderbar. Wunderbar. Zeigt genau an, was da geht, sichtbar. Stimmt genau mit dem überein, was im Unsichtbaren vor sich geht. Unser Kampf ist da nicht wieder Fleisch und Blut. Ist alles, was wir sehen und hören und wahrnehmen können hier. Unser Kampf ist gegen wen? Gegen die original die Dinge verursachten aus der unsichtbaren Welt. Stimmt's? Also ist es gut, wenn wir Einblick haben, dass uns seine Gedanken bekannt sind. Und seine Wege und seine Kniffe und alles, was da geht. Im Unsichtbaren. Jawohl. So, jetzt gucke ich auf die Uhr. Was? Ist noch nicht mal 11 Uhr. Noch nicht mal 11 Uhr.
Eine Minute.
So. Das wäre schade um die Zeit. Jetzt beachten wir die wunderbaren Gestirnsgruppen. Gestirnsgruppen oder Familien. Sonne und Mond sind für uns wichtige, die wichtigsten Lichter in Bezug auf uns Erdenbewohner. Jetzt dürfen wir uns doch einmal sagen lassen, und ich hoffe, dass der eine oder andere der wissenschaftlichen Astronomen und alle, die davon hören, von diesen Tatsachen, doch noch Gelegenheit haben und es benutzen, stiller zu werden. Nämlich, die Mondoberfläche, kahle Steinwüste. Merkuroberfläche, kahle Steinwüste. Die Venus hat sich in einen jungfräulichen Schleier gehüllt, da weiß man nichts. Der Mars, eine kahle Steinwüste. Der Jupiter, eine kahle Steinwüste. Der Saturn mit seinen Ringen, was sind die Ringe? Eis- und Steinbrocken, die da herumschwirren. Kahle Steinwüste. So geht's weiter. Und unser Erdlein, noch im verfluchten, gefallenen Zustand, ein Paradieschen von unzähligen Wunderchen und Wundern. Und ein Menschenkind darauf, als einziges im Bilde Gottes geschaffen. Könnte das uns so langsam etwas bestätigen, dass unsere Erde vielleicht doch etwas Besonderes ist im ganzen Ablauf des Weltalls? Umso mehr, als in Zürich ein Interview war zwischen einem Theologieprofessor und einem Astronomen der Universität in Zürich. Die Frage des Theologen war, wie sieht die moderne Wissenschaft der Astronomie die Frage beantwortet, kann es noch Menschen oder menschenähnliche Wesen im übrigen Weltall geben? Ich habe mich wie ein Spitzbub gefreut, wie der Astronom den Theologen schonend behandelt hat. Zuerst sagt er ja, also in unserem ganzen Planetensystem unmöglich. Das heißt, entweder zu heiß oder zu kalt, hat keine Atmosphäre und. Unmöglich. Dann kommt er zur Milchstraße und sagt also, was wir jetzt, soweit wir kennen, unmöglich, Milchstraße. Dann kommt er zu den Sternen und weiß was alles noch und sagt, unmöglich. Ne? Der Astronom. Und was sagt die Schrift? Genau das. Dem Menschen hat er die Erde als Wohnsitz zugeteilt und das übrige Weltall dem Geistwesen, Engeln und Fürstentümern und Gewalten. dem Kosmos, die Kosmokratoren, den Kosmokratoren. Die Gestirnsfamilie sind Sonne und Mond, unser Planetensystem, also Sonne, Mond, das große Licht, das kleine Licht, dann die Planeten. Das sind, jetzt haben wir 9, 8 ohne unsere Erde. Also an diesem Chronometer Gottes um unsere Erde sind nicht nur 2 oder 3 Zeiger, die da herumgehen, jeder in seiner Geschwindigkeit in Ordnung, sondern 8, die wir vom bloßen Auge sehen können, zu bestimmten Zeiten. Da wird es dann auch schwieriger, die Uhr kennenzulernen, mit so vielen Zeigern. Aha. Und dann gibt es das Heer der Planetoiden. Und dann kommt die Großfamilie der großen Majestäten, der Kometen. Was sagt denn die Schrift darüber? Na, darf ich dann heute Abend noch etwas sagen? Ich komme jetzt für heute Vormittag zum Abschluss. Dann kommt die große, also und dann natürlich die Fixsterne und die Meteorfälle und alle die Dinge haben Nordlichter und dergleichen Funktionen am Himmel auch etwas mit Sonne, Mond und Sternen zu tun. Bitte.
Die Basare, Milchstraßensysteme.
Bitte?
Die Basare, die Milchstraßensysteme.
Und. Gewaltig. Biblisch alles genannt und in der Bedeutung fixiert. Ich als Bub, 10-jährig, 1900, was war das? Also, 1904 geboren. So. Ja, da war ich also im Jahr 1914 10-jährig, als der Erste Weltkrieg begann. Was das bedeutet, haben wir gehört. Aber ich war 6 Jahre alt, 1910. Was stand da Abend für Abend am Himmel? Ein Komet. Da musste man keine Fernrohre nehmen. Kopf und den Schweif. Langsam sinkend. Am anderen Abend wieder, nur ein wenig verschoben. Halley. Der Halley kommt wieder zurück zu unserer Erde, in unser Sonnensystem, 1986. Er lässt sich also 76 Jahre Zeit von unserem Sonnensystem, wo durch unsere Sonne herumgerissen wird, in den Weltall geschleudert, 76 Jahre Zeit, bis er uns wieder ein Gastspiel schenkt. 1986, jetzt Achtung, Achtung. Zwischen 1910 und 1986 ist die Mitte 1948, ist das, was passiert auf der Erde, in Iran. Wo war der Komet Halley? Genau am Gegenpunkt, wo er von einem anderen Himmelskörper herumgerissen wurde, wieder auf die Erde zurück, 1948. Das sind astronomische Tatsachen am Himmel, am Originalchronometer Gottes, und auf der Erde gibt es auch Tatsachen, 1948. Uns. Kometen. Da darf ich noch schnell stehen bleiben. Damit, das ist so schön, so wunderbar. Kometen sind Zeichen für Botengänger Gottes, die, was das Maximum bedeutet, vom Throne Gottes abgesandt werden, um Menschen Gottes auf unserer Erde eine Botschaft zu übermitteln. Gibt es so etwas? Wird einer mit Namen genannt? Gabriel. Der kommt vom Throne Gottes. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Wem hat er auf der Erde eine Botschaft zu überbringen? Daniel, dem vielgeliebten. Vorerst. Und gut 500 Jahre später hat der Gabriel wieder eine Botschaft zu bringen. Nicht? An wen? In Bezug auf die Maria, in Bezug auf Johannes den Täufer, also Jesus und Johannes den Täufer. Der Abstand von Jahrhunderten, nicht? Erst der. So. Gabriel kommt bei Daniel an. Daniel war 3 Wochen lang krank. Seine Gesichtsfarbe hat sich verändert, er wusste nicht, was ist los. Was stimmt nicht? Jetzt erscheint der Mann Gabriel. Und was macht der Mann Gabriel? Natürlich sinkt Daniel zusammen und Gabriel richtet ihn auf. Lass mich das wie folgt darstellen. Entschuldige, du vielgeliebter Mann, Daniel, dass ich mit 3 Wochen Verspätung ankomme. Stimmt's?
Ja.
Ein Sonderbote, Bote Gottes. Warum kommt er mit 3 Wochen Verspätung an? Du, das habe ich mir noch nie geleistet. Also, Begründung, weil der Engelfürst von Persien, des perdometischen Weltreichs damals, Engelfürst von Gott eingesetzt, verantwortlicher Chef für das persische Weltreich, mit seinen Heeren dem Sonderboten Gottes, vom Thron Gottes, den Weg versperrte. Und er wäre überhaupt nicht durchgekommen, wenn nicht Michael, der Engelfürst Israels, dem Gabriel zu Hilfe gekommen wäre. Nach 3 Wochen kommt er doch. Alter, Sonderbote Gottes vom Himmel her auf die Erde mit Verspätung. Begründung, weil ihm unterwegs Kräfte ihn aufgehalten haben. Jetzt kommt der Astronom, erklärt die Situation bei den Kometen. Ich habe gesagt, das sind Zeichen für die Sonderboten. Erklären, währenddem Sonne, Mond und Planeten in exakter Weise ihre Gänge einhalten, deck, 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 ständig, erlauben sich die Herren Kometen in der Regel mit Verspätung anzukommen. Erstens, zweitens, Begründung, weil sie auf ihrem langen Weg von anderen Himmelskörpern aufgehalten oder abgelenkt werden. Stimmt die Linienführung parallel mit Sonderboten Gottes und ihren Zeichen, Kometen? Bitte. Und so geht es weiter. Wir werden, oder ich darf nur darauf hinweisen, ich sage das schnell so, Psalm 104 lesen wir. Er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Die Sonne weiß ihren Untergang. Um der bestimmten Zeiten willen, die Gott dem Monde zugeteilt hat, erlaubt hat. Die Sonne weiß ihren Untergang. Die Sonne das Zeichen für Christus. Sein Angesicht leuchtet immer wie die Sonne in ihrer Kraft, stimmt's? Gott der Herr ist Sonne. Der Mond wird als Zeichen für den Beherrscher der Finsternis vor uns hingestellt. Und da heißt es, ihr sollt das Lamm schlachten, Passa feiern beim Untergang der Sonne. Blutrot Untergang. Der Moment steigt der Vollmond herauf. Die erste Situation haben wir gesehen. Und jetzt, er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Wenn wir der Welt, Spott anlesen, genau die Zeit feststellen wollen, dann guckt ja der Richter welchen Zeiger an. Nicht der am langsamsten geht, sondern der am raschesten geht. Und am Chronometer Gottes für uns Erdbewohner ist das der Mond. Da zeigt Gott die einzelnen Dinge an, Tag für Tag. Steht alles geschrieben. Und jetzt, er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Es kommt Salomo in seiner Gottesweisheit und sagt, alles Geschehen unter der Herrschaft der Sonne hat seine bestimmte Zeit, beginnt, zählt 28 Punkte auf, immer wieder in Paaren, er beginnt. Geboren werden hat seine bestimmte Zeit, sterben hat seine bestimmte Zeit, er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten, hat der Mond mit seinen Ordnungen etwas mit geboren werden auf der Erde zu tun? Wie? Wie lange ist der Mensch im Mutterleibe von der Zeugung bis zur Geburt? Genau 10 Mondumläufe, 280, 10 mal 28 Tage. 280 Tage. Kann nichts dafür. Stimmt genau. Was hat es denn für eine Bewandtnis mit der Monatsregel der Frau? Entschuldigt die intime Frage. Habe noch gar nicht dran gedacht. und geht uns alles nicht so an. Zählst du die Monde, die sie erfüllen? Ja.
Von Gott alles geordnet, gezählt, den Mond gemacht. Und jetzt
27. und 28. Punkt heißt, den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Letzte Wort. Frieden hat seine bestimmte Zeit. Hier auf der Erde. Alles von Gott vorgezeichnet. Ist etwas nicht in Ordnung?
Wir können Schluss machen.
Augenblick. Augenblick. Ich habe noch einen Punkt. Und das ist der 12. Die Praxis besteht nun darin, drei Ordnungen Gottes, die wir beachten sollen, können. Tatsachen, die uns das Wort Gottes bezeugt. Erstens. Zweitens. Tatsachen, die auf der Erde geschehen. Drittens, Tatsachen, die am Himmel geschehen. Und die Dinge stimmen so wunderbar überein, dass man staunen kann.
Jawohl.
Danke für die Geduld.
Danke schön. Wir haben einen Blick in den Makrokosmos getan. Und es ist etwas Wunderbares für mich grundsätzlicher Art festzustellen, dass die Bibel der Naturwissenschaft nicht widerspricht, beziehungsweise die modernste Naturwissenschaft der Bibel nicht widerspricht. Das ist für mich ein außerordentliches Zeichen der Zeit, sodass man mit dem Kopf nicht mehr die Bibel ablehnen kann, wenn man einen vom Heiligen Geist inspirierten Kopf bekommt und nicht alles von vornherein besser weiß, als es die Wissenschaft und die Bibel weiß. Nun sagt die Naturwissenschaft noch etwas dazu, das immer schon angeklungen ist. Der Mikrokosmos, das kleinste im Kosmos, ist ein Abbild des Makrokosmos. Ganz wichtig. Jetzt kommt aus allem, was wir hier gehört haben, für uns persönlich in unseren Glauben eine Konsequenz. Es fällt kein Haar von meinem Haupt ohne Gottes Willen. Nicht nach Zufall wird unser Leben diktiert, sondern nach Gottes Chronometer. Oder Psalm 23, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen, verbirgt. Oder, ich denke an den Liederdichter, es kann mir nichts geschehen, als was der Herr hat ersehen und was für mich heilsam ist. Sehen Sie, das kann man alles im Glauben jetzt aussagen, aber was steht dahinter? Was steht dahinter? Darüber haben wir jetzt einen kleinen Einblick bekommen. Und die Konsequenz des Glaubens ist nun, dass wir der Aufforderung Pauli aus dieser Sicht, und sie ist erhärtet worden, Makrokosmos, Mikrokosmos, Chronometer Gottes im Großen, im Kleinen, dass wir nun der Anordnung des Apostels Paulus ohne Zwang, ohne Gesetz folgen können. Das ist für mich ganz wichtig, ohne Gesetz. Das musst du tun, dann bist du fromm. Sage Dank alle Zeit für alles. Oder ohne Gesetz, sei getrost. Sei getrost. Nicht, ich muss getrost sein. Oder sei fröhlich und guten Muts. Unter Gesetz, ja, ich will mir mal Mühe geben, froh und guten Muts zu sein und schrei Halleluja. So geht's nicht, sondern aus dem Wissen des Hintergrundes, des Chronometers Gottes. Und das ist im Grunde genommen das wunderbare Zeugnis der ganzen Schöpfungsgeschichte. Wenn wir es nicht aus dieser Perspektive prophetisch sehen, können wir mit der Schöpfungsgeschichte nicht viel anfangen. Wenn wir da herumglauben mit menschlichem Latein, mit gesetzlichem Glauben, dann wird eine Aussage gegen die andere sein. Wenn wir es aber mit dem Heiligen Geist vom Evangelium her erfüllen, dann wird uns eine wunderbare Ordnung zuteil, selbst in der für uns vermeintlichen Unordnung. Und das ist etwas Gewaltiges. Was sehen wir zurzeit in dieser Welt? Wir sehen in der Tat viel Unordnung. Wir sehen in dem gegenwärtigen Zeitlauf viel Finsternis. Und wie war gestern mein Aufbau der Predigt im Blick auf die Schuldfrage? Wir sprachen vom Menschen, der vom Geist verfinstert war, der einen verfinsterten Sinn hat, vom Juden, vom Heiden. Wir sprachen von dem Teufel, der dahinter ist. Und wir sprachen davon, dass das, was der verfinsterte Mensch und der Teufel taten, Jesus tat, nach Gottes Willen.
So ist hier eine wunderbare Übereinstimmung und wir dürfen über alles von der Bibel herkommend, es ist in die Bibel hinein, wir lesen sie alle, auch durch diesen Vormittag Farbe hineingekommen, Verständnis hineingekommen. Wir dürfen es lernen, Gott anzubeten, lernen für unser persönliches Leben und Schicksal, für unseren Weg, Gott anzubeten. Und wenn wir das nicht lernen, dann haben wir die großen und kleinen Zusammenhänge auf dieser Stunde nicht begriffen. Wenn wir es nicht in unser Leben jetzt hinein transformieren und Gottes Hand in unser Leben zu erkennen beginnen, dann sind wir an dem Wesen vorbeigegangen, angesichts des Handelns Gottes zum Glauben erweckt zu sein. Lasst uns beten. Und dich, den allmächtigen Gott, Himmels und der Erden, den Schöpfer und Erhalter und Vollender, allen Geschaffenen, der Welt und der Zeit, dich dürfen wir im Namen Jesu, durch den du gehandelt hast und erhältst und vollendest, anbeten. Wir preisen deinen hochheiligen Namen und möchten es lernen, unser persönliches Leben als eine Gabe von dir, unser persönliches Schicksal als eine Führung durch dich und das Ziel unseres Lebens als deinen Willen zu erkennen, dich alle Zeit über alles anzubeten und dir die Ehre zu geben. Herr, das tun wir stammelnd, wir wollen es tun. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen.
Amen.
Und wir beten miteinander. Lieber Herr, wir danken dir, dass wir dich anbeten dürfen, auch jetzt in dieser Abendstunde. Lass uns in der Verbundenheit deines Geistes stehen, hörend auf dein Wort. Wir danken dir, dass du unseren Sinn so gestellt hast, dass wir uns freuen, dein Wort zu hören und dass du uns willig gemacht hast, alle unsere Sinne und Glieder des Leibes dir zur Verfügung zu stellen, wie wir es eben im Lied vernommen haben. Lass uns vereinigt sein in diesem Willen durch deinen Geist und lass du durch deine Erlösung aus diesem Willen Leben und Tat zu deiner Ehre werden. Amen.
Amen.
Und nun kommt unser Bruder Muhl mit der Fortsetzung seines Themas heute Morgen. Die Uhr Israels am Chronometer Gottes.
Wir dürfen ja, liebe Geschwister...
Oh. Geht schon.
Bin ich von mir selber erschossen.
Das war heilsam.
In der Familie kann man so offen sein, wie Sie gesungen haben und auch mal so zwischendurch was sagen. Und das ist ja gewohnt.
Ja, 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 ja. Ich bin ja versucht zu sagen, der Gerechte muss viel leiden. Das habe ich auch mal gesagt. Da antwortet eine liebe alte Mutter in Christo, aber der Herr erbarmt sich seines Kindes. Und nun darf ich feststellen, dass wir alle echte Söhne und Töchter der Verheißung Isaaks sind. Isaak heißt ja Lachen, nicht? Also, den Beweis haben wir bereits geliefert. Unser wunderbares Thema, darf ich wieder sagen, so wie ich sehe, nicht? Der Chronometer Gottes, von dem durften wir heute früh einiges hören, und die Uhr Israels. Und dieses Bindewort und ist in dem Fall zutreffend ausgezeichnet. Denn die Uhr Israels, die Gott mit seinem Volke Israel identifiziert hat, findet seine Darstellung, ihre Darstellung in der Festordnung Gottes. Das sind meine Feste aus Israel, die ihr beobachten sollt. Ich würde sagen, die ihr beobachten dürft, die Ehre habt, meine Gottesfeste zu beachten, zu durchzuführen. Denn diese Feste Gottes, wie sie Gott dem Volke Israel anvertraut hat, sind sämtliche was Zeiten und Zeitpunkte betrifft, an diesem Originalchronometer Gottes, der in Gestalt von Sonne, Mond und Sternen im Weltall von Gott hingestellt ist, als Originalchronometer Gottes, der nicht nur Zeitmesser ist, wie unsere Chronometer, sondern zeitbestimmend ist. Jede Art von Zeit hat Gott hier festgelegt, im Gang und in der Stellung von Sonne, Mond und Stern. Ich wiederhole ganz kurz, dieser Chronometer Gottes beherrscht Zeitdauer und Zeitpunkte im Ratschluss Gottes, im Ablauf des Ratschlusses und Heilsplanes Gottes. Zweitens, auch die Zeitart und den Charakter der Zeit ist hier festgehalten. Der Zeitinhalt, wir haben gesehen, Saat und Ernte, Ebbe und Flut, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, alles das wird beherrscht von diesem Originalchronometer unseres Gottes, des Gottes Israels. Dann hier sind die Zeitrhythmen festgelegt, die sich wiederholenden Etappen, Sabbat für Sabbat, Neumond für Neumond, Halljahr für Halljahr, Sabbatjahr für Halljahr, das sind einmalige Rhythmen, die nie unterbrochen werden von Gott selbst. Von Gott ganz genau eingehalten. Leider von Israel nicht. Vernachlässigt. 1000 Jahre lang, haben wir heute früh gesehen. Die Festzeiten Gottes aber sind gleichzeitig das Heilsprogramm, das Programm für den Heilsplan Gottes. Jetzt die Uhr Israels richtet sich nun genau nach dem Chronometer Gottes, nach Gang und Stellung von Sonne, Mond und Stern. Und da beachten wir jetzt ein erstes Wort in unserer Bibel auf dem ersten Blatt, aber wir brauchen nicht mal aufzuschlagen. Eine Zweckbestimmung ist da die des Chronometers. Sie seien zur Bestimmung von Tagen, Jahren und bestimmten Zeiten. Chronometer. Jetzt heißt das dritte, der dritte Begriff, Tage, Jahre und bestimmte Zeiten, Elberfelder, heißt im Hebräischen zu Moadim. Moadim. Und siehe da, jetzt schlagen wir auf, 3. Mose, wenn ich nicht irre, 23. 3. Mose 23. Jawohl. Also, Sonne, Mond und Sterne, diese Himmelslichter, die Gott geschaffen hat, seien zu Moadim. Herr, wer weiß?
Herr?
14 oder 15. Ja. 1. Mose, stimmt? Bestimmte Zeit.
3. Mose.
Ach so. Entschuldigung. 3. Mose lese ich, Vers 1 und 2 vorerst.
Kapitel 23.
Kapitel 23. Und Jehova redete zu Mose und sprach, redet zu den Söhnen Israel und spricht zu ihnen. Ich lese jetzt zuerst, wie es übersetzt ist. Die Feste Jehovas, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt, meine Feste, spricht der Herr, sind die folgenden. Jetzt lese ich das betreffende Wort Hebräisch. Sprich zu den Söhnen Israels, die Moadim Jehovas, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt, meine Moadim sind die folgenden. Wie haben wir also zu lesen jetzt 1. Mose 1? Sonne, Mond und Sterne seien zur Bestimmung der Feste. Der Feste Gottes. Zeitlich. Dem Charakter nach. Weiter. Vers 4. Dies sind die Moadim Jehovas, heilige Versammlungen, die ihr ausrufen sollt zu ihren Moadim, zu ihren bestimmten Zeiten, nicht schlecht übersetzt, aber die Übersetzung verhüllt uns, dass diese Festzeiten durch den Gang der Gestirne festgelegt sind, was Zeiten und Zeitpunkte betrifft. Das heißt also, das Wunderbare besteht nun, dass diese, ja, leider von Israel selbst nicht eingehaltenen oder verachteten Festordnungen Gottes, dass die von unserem Gott wohl irdisch jetzt so weit wie möglich in den Festordnungen zur Darstellung gebracht, von Gott in seinem Universal Originalchronometer festgehalten sind. Wer kann an diesem Chronometer Gottes Sonne, Mond und Sterne etwas ändern? Welcher Engel? Keiner. Welcher Mensch? Keiner. Welches Geschöpf? Keines. Aha. Ist also mit dieser Tatsache vor unsere Augen ein gewaltiger göttlicher, eine gewaltige göttliche Aussage, ja, ich hoffe, uns jetzt ins Herz gelegt, das sind meine Feste, meine Moadim. Und die Zeiten und Zeitpunkte dieser meiner Feste, an die ich mich halte, wenn alle anderen es vergessen, ne, habe ich festgelegt, beim Ablauf, beim Gang meines Originalchronometers Sonne, Mond und Sterne. Welche Ehre für Israel. Ne? Gewalt. Und bildet das Programm meines ganzen Heilsplans. Wir könnten hier weiterlesen, das wiederholt sich immer wieder. Die Feste Gottes sind die Moadim. Und jetzt verstehen wir auch, ich will das gerade noch näher umschreiben, Moadim, hebräischer Ausdruck. Deutsche Übersetzung, Zusammenkunft. Festliche Zusammenkünfte. Jetzt sind wir nicht erstaunt, wenn die von mir viel geliebte Stiftshütte des Mose, ne, was richtig übersetzt ist in der Elberfelder vorerst Zelt der Zusammenkunft, ne, heißt wieder im Hebräischen Zelt der Moadim. Warum? Weil die Feste ja nicht irgendwo gefeiert werden durften, sondern in den Vorhöfen des Herrn, beim Tempel, im Tempel und in den Vorhöfen. Also Hütte, Zelt der Moadim. Hebräisch. Deutsch, Zusammenkunft. Jetzt kommen bekannte Fremdworte. Der Hebräer sagt Moadim, der Deutsche Zusammenkunft. Und dann haben wir die vielen Fremdworte für Zusammenkunft. Ja. Der Lateiner, der sagt Konferenz, Kongress. Und der Astronom sagt genau richtig, Konstellation, Konjunktion, entspricht genau dem hebräischen Moadim. Das sind alles astronomische, spezielle astronomische Ausdrücke, Moadim. So, und jetzt beginnen wir, bevor wir die Dinge anschauen, warum grüße ich dich so freundlich. Wir sind ja jetzt daran, uns zu befassen mit Zeiten und Zeitpunkten, nicht wahr? Darüber wacht er immer genau, nicht wahr? Deshalb habe ich ihm freundlich auf die Schulter geklopft, nicht wahr? Ja, dass er einmal etwas, ja. Danke. Jetzt haben wir gehört, Psalm 104, er hat den Mond, der schnellst laufende Zeiger am Chronometer Gottes, gemacht für die bestimmten Zeiten. Deck, 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 deck. Zeigt genau die Einzelheiten an. Und tatsächlich sind Sonne und Mond und der Mond in ganz besonderer Weise von Gott nun hingesetzt, um die Festzeiten festzuhalten. Und so lesen wir zuerst noch einmal Psalm 104, er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Dann haben wir heute früh noch gehört, dass unter bestimmten Zeiten nicht nur hier die Festzeiten gemeint sind, sondern alles, was Gott da untergeordnet hat im Ablauf der praktischen Dinge auf unserer Erde. Und jetzt schlagen wir auf Psalm 81. Psalm 81. Und ich gebe mir sehr Mühe, wenn ich das nicht auszulegen, sondern zu existieren. Also Psalm 81. So. Er überfällt auf Vers 3 und 4. Stoßet am Neumonde in die Posaune, am Vollmonde zum Tage unseres Festes. Denn eine Satzung für Israel ist es, eine Verordnung des Gottes Jakobs. Hat also der Mond mit seinen Phasen, Hauptphasen, Neumond und Vollmond etwas mit den Festen Israels zu tun? Ist es klar? Er hat einen Mond gemacht für die Moadim, heißt es da im Psalm 104. Das müssen wir auch wissen. Also zur Bestimmung der Festzeit. Wann stößt Israel in die Posaune? Man hat Israel zum letzten Mal in die Posaune gestoßen. Bei Neumond, bei Beginn, bei Neujahr. So. Da begannen die letzten drei Feste. Posaunenfest, Neumond. Am 10. ab Neumond ist Yom Kippur. Und am 15. ab Neumond ist Vollmond, bitte. Und dann ist Laubhüttenfest. Wie lange dauert das? 7 Tage vorerst, ein Mondviertel lang. Und am 8. Tag, beim nächsten Beginn vom Mondviertel, ist der höchste Tag vom Laubhüttenfest. So. Warum verschiebt sich unser Osterfest mit Karfreitag? Was ist los? Immer während einem Monat, einmal frühestens Mitte März oder spätestens Mitte April. Warum während einem Monat? Weil die christlichen Festmacher, also für uns Kirchenleute, sich noch weitgehend an die Ordnungen des Gesetzes Israels, punkt der Festordnungen, gehalten haben. Nur haben sie sich dann die Bequemlichkeit geleistet, anstatt genau zu sehen, wann ist Passa? Da sind Männer aus dem Stamme Issachar, von denen lesen wir, die hatten Einsicht in die Zeiten der Moadim, um zu wissen, was Israel tun musste. Ja, das waren Sternkundige. Die hatten die Aufgabe, alles so zu beachten, dass die Feste in Israel, wenn sie schon eingehalten wurden, ganz genau nach den Vorschriften. Das heißt, Passa findet statt nach den Vorschriften. Beim ersten Neumond nach Tag und Nachtgleiche. Was heißt Tag und Nachtgleiche? Das wissen wir hier unten, aber astronomisch. Dann erreicht die Sonne beim Höhersteigen im Frühjahr den Himmelsäquator. Der liegt genau über unserem irdischen Äquator. Dann ist auf der Erde Tag und Nacht gleich. Jetzt muss der Levite oder der Mann aus Issachar den nächsten achten, wann findet der nächste Neumond statt?
Fortgang auf Kassette 2.